Gestern waren wir ja draußen und haben ein bisschen in der Kälte des Heiligabend gefeiert. Und da waren wir ein bisschen in der Rolle von den Hirten. Die Hirten, die auch draußen den Engeln begegnet, uns sind auch Engeln begegnet und wir sind dann losgeschickt worden auf den Weg zur Krippe. Und vielleicht bleiben wir mal noch einen Moment lang in dieser Rolle von den Hirten, in der Vorstellung, wie das für die dann auch weitergeht. Die sehen den Engel. Haben den Engel gesehen, der uns die Botschaft gebracht hat, der gesagt hat, fürchtet euch nicht, euch ist der Heiland geboren, ihr werdet ihn finden in einem Kind, in den Windeln gewickelt in Bethlehem, in der Stadt Davids. Also sind wir losgegangen. Wir haben uns auf den Weg gemacht nach Bethlehem, um irgendwo dieses Kind zu finden, in Windeln gewickelt. Die Eindrücke von den Engeln haben wir mitgenommen. Und so sind wir durchs Dunkle gestolpert, über Stock und Stein, da wo man eigentlich nachts gar nicht mehr lang geht, Richtung Bethlehem. Aber wohin dort? Eine Futterkrippe soll man suchen. Naja, gut, dann sucht man vielleicht am ehesten in einem Stall oder in einer Höhle oder in was Ähnlichem. Und wir haben es kaum erwarten können, bis wir endlich da waren. Und dann lag es da vor uns, dieses kleine Baby. Dieses hilflose kleine Kind, das gleichzeitig so zart ist, das Neugeborene, das eine Ausstrahlung hat, das auf uns wirkt, das eine Kraft hat, wenn es schreit, das der Mittelpunkt war in diesem Stall und sofort auch der Mittelpunkt in unserem Leben, in unserer Runde, in unserer Gemeinschaft. Es war faszinierend, dieses Kind zu sehen. Ja, so ein Baby ist an sich schon besonders, aber dieses Menschlein war noch mal mehr. Es war noch faszinierender, weil es mehr war nur als ein normales Menschlein. Es war der Sohn Gottes. So haben es die Engel uns gesagt. Sohn Gottes. Gott selber liegt hier in dieser Futterkrippe. Gott selber kommt in die Welt. Der ganz Große hat sich ganz klein gemacht. Der absolut Reine liegt im Dreck des Futtertroges. Da, wenn man da steht an dieser Krippe, dann kann man eigentlich gar nichts sagen. Dann steht man einfach nur da und staunt. Und nimmt es in sich auf, was man da sieht. Und bleibt stehen und betet an. So ähnlich beschreibt's auch Paul Gerhardt in seinem Lied Ich stehe an deiner Krippe hier. Der nimmt uns nämlich auch mit an die Krippe. Und unser virtueller Chor hat ja dieses Lied gesungen. Wir hören uns jetzt mal das Ergebnis an. Lasst euch mitnehmen in die Krippenszene, in den Stall und selber dort anbetend stehen.
Jesus, du mein Leben, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Ziel, erzähl und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen.
Sehe dich mit Freude an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich am Beten stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ich bitte dich an,
ich bitte dich an, weil ich nicht anders kann. Ich bitte dich an, oh Jesus, du mein Leben. Oh Jesus, du mein Leben. Wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. So lass mich doch dein Krippen sein, komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden.
Ich bitte dich an, weil ich nicht anders kann.
mich doch dein Kräblein sein. Komm, komm und kehre bei mir ein. So lass mich doch dein Kräblein sein.
Ich bete dich an, das ist das, was die von UC, die das Lied gestaltet haben, auch so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt haben von diesem Lied. Ich bete dich an, die Anbetung ist das, was im Mittelpunkt stehen soll. Das, was noch ein bisschen mehr rauskommt als im Original von Paul Gerhardt. Aber auch da ist schon schön, finde ich, wo der Paul Gerhardt uns mit hineinnimmt und ihr habt uns das ja auch gesungen. Ich kann mich nicht satt sehen. Ich stehe jetzt hier an der Krippe. Ich kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts anderes kann, bleib ich anbetend stehen. Ja, liebe Gemeinde, manchmal kann man nicht anders, als nur anbetend und staunend dazustehen. Manchmal ist man überwältigt, manchmal ist man wie erstarrt vor Staunen. Manchmal kippt einem die Kinnlade runter und die Augen bleiben auf das fixiert, was man da sieht und alles andere verschwindet irgendwie im Hintergrund. Das ist Staunen. Ums Staunen soll es heute gehen. Staunend sieht Paul Gerhardt die Hirten an der Krippe stehen. Die kommen da aus ihrer Dunkelheit, von ihrem Feld und finden dieses Jesuskind in der Krippe und bleiben erstmal staunend stehen. So ähnlich wie es Margit vorher gesagt hat, sie stehen staunend vor dem Neugeborenen und beten es an. Und im Grunde nimmt Paul Gerhardt uns mit hinein in diese staunende Perspektive, in die Szene am Stall, denn da sind wir nämlich die, da sind wir die, die an der Krippe stehen und staunend anbetend dastehen. Staunen und anbeten, das hat miteinander zu tun und darüber möchte ich mir mit euch heute ein bisschen Gedanken machen. Wir haben vorher schon uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wenn du dich zurück überlegst an einen Moment, wo du so richtig ins Staunen geraten bist. Und wir haben ja ein paar gehört, gell? Das klare Wasser oder der Gipfelmoment, wo man nur noch staunen konnte, was das alles war, was es braucht, dann hast du vor Augen, was Staunen ausmacht. Vielleicht kennst du es auch von kleinen Kindern. Die brauchen manchmal gar nicht so arg viel, um staunen, um sich faszinieren zu lassen. Da gibt es manchmal kleine Dinge am Wegrand, einen Käfer, eine Blume, irgendwie ein Ast oder Kastanie, die da rumliegt. Und es langt schon, um ins Staunen zu geraten, um auch wie angewurzelt stehen zu bleiben. So wie es der Paul Gerhardt eben für die Hirten beschreibt. Ja, man kann gar nicht anders, als stehen zu bleiben und zu staunen. Kennen alle Eltern wahrscheinlich von ihren Kindern. Kinder können oft noch viel besser als Erwachsene staunen. Die sind Profis im Staunen, weil sie sich auch von kleinen Sachen faszinieren lassen. Und genau das ist wichtig fürs Staunen. Staunen heißt, dass ich was wirken lasse, dass ich was aufnehme und dass ich in dem Moment nichts anderes tun muss und auch nichts anderes tun kann. Auch nichts erklären muss, warum das so ist. Einfach genießen darf. Vielleicht ins Rätseln komme über manches, was mich in Staunen versetzt. Vielleicht wird auch manches unwichtig. Aber Staunen ist was, das mache ich nicht, weil ich es will oder weil ich mir das vornehme, sondern das ist was, das passiert. Das überkommt mich. Gerade diese Momente, die ihr vorher gesagt habt, auch die Gedanken, über die man in Staunen gerät, das überkommt einen. Das passiert einem. Deshalb sagen wir das ja auch so, wenn wir staunen. Wir sagen, die Dinge fesseln einen zum Beispiel. Das ist wie was einen selber fesselt, was einen in Beschlag nimmt. Oder wir sagen auch, aus dem Staunen kommt man nicht mehr raus. Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich war quasi da drin gefangen im Staunen, weil es gar nicht anders ging. Ich glaube aber, dass Staunen noch ein bisschen mehr ist, als nur von etwas überwältigt zu sein. Und jetzt kommt ein erster wichtiger Gedanke von mir, ein Satz, den man sich vielleicht auch merken kann, wenn man das möchte. Nämlich, wer staunt, der sieht das Größere, der sieht was Großes, ohne gleichzeitig an seiner Kleinheit zu leiden. Wer staunt, sieht etwas Großes, ohne gleichzeitig daran zu leiden, dass man selber klein ist. Wenn dich ein Sonnenuntergang oder ein Regenbogen in Staunen versetzt, dann siehst du was Großes. Wenn du vor einem Wolkenkratzer stehst und du drüber staunst, wie so ein hohes Haus gebaut werden kann, das sogar stabil steht, dann siehst du was Großes. Aber auch wenn du staunst über jemanden, der ein Lied zum Beispiel wunderschön gesungen hat, das so, dass es dich in Staunen versetzt hat, dann erlebst du was Großes. Wenn du von einer Schönheit einer Person ins Staunen geraten bist oder was auch immer dich packt, dann erlebst du, dass es was Großes ist. Und manchmal erlebt man auch, dass man daneben klein sein darf. Vielleicht staunst du manchmal auch über jemanden, dem du was gar nicht zugetraut hättest. Wenn ein Kind sich traut, beim Krippenspiel vorne hinzustehen und eine Rolle zu spielen, was zu sagen oder vorne hinzustehen und was zu singen. Oder wenn jemand vorne hinsteht und mit einem Instrument ein Solo spielt, das kann einen ins Staunen bringen. Oder wenn man wieder sieht, wie wunderschön wieder jemand das Haus dekoriert hat. Ja, also man hat es bei unseren Lichtfenstern ja gesehen, da hat man staunen können, wie wunderschön man mit Deko was gestalten kann. Oder wahrscheinlich habt ihr einen wunderbar geschmückten Christbaum bei euch daheim stehen, der euer Wohnzimmer in eine ganz andere Atmosphäre taucht. Wieder darüber kann man staunen, weil man dann entdeckt, das ist was Großartiges, was Schönes, was Wundervolles. Staunen erkennt genau das. Staunen erkennt was Großes, das Großartige. Und auch wenn man sich daneben als klein erlebt, muss man nicht dran leiden. Wir haben vorher in dem Psalm 8 gebetet, wenn ich sehe den Himmel deiner Finger Werk, wer ist eigentlich der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Da staunt einer über was Großes, über die Weite des Himmels, über das, was Gott da geschaffen hat, und er denkt sich, eigentlich bin ich daneben ziemlich klein. Also angesichts von dem prachtvollen Himmel sind wir ziemlich klein. Angesichts von vielen Galaxien bin ich weniger als ein Sandkorn an der Copacabana. Eigentlich mini klein, aber es macht gar nichts, wenn ich staune über die Größe. Im Psalm ging es ja auch weiter. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ja, das ist das Besondere, dass wir klein sind und trotzdem von Gott nicht klein gemacht werden, sondern groß gemacht werden. Darüber kann man staunen. Das Große sehen, ohne am Kleinen zu leiden, das ist Staunen. Und jetzt kommt noch ein zweiter wichtiger Satz, den ich gleich hinterher schiebe, vielleicht ein zweiter Gedanke zum Staunen, den man sich auch merken sollte, nämlich, wer staunt, schaut nicht nur auf sich, gerade eben nicht auf sich, sondern er schaut weg von sich. Und wer über den Himmel staunt oder über sowas, wie die Hannah vorher gesagt hat, über die Berge oder über die Reinheit von diesem Fluss oder auch über das, was der Thomas gesagt hat, über die Gnade Gottes, wie groß die Gnade Gottes ist, der blickt von sich selber weg und blickt auf Gott. Der staunt über das, wie groß Gott ist. Als Staunende richten wir den Blick weg von uns selber hin auf Gott. Das ist ja genau das, was auch Kinder fasziniert. Wenn die von was fasziniert sind, gucken sie nicht auf sich oder das, was jetzt gerade der Meinung ihrer Eltern nach wichtig wäre. Oder das ist einfach alles wichtig, was weg von einem ist. Man guckt weg und das ist das, was jetzt wichtig ist. Der Himmel, deiner Fingerwerk, der Mond und die Sterne, die du gemacht hast, so staunt Psalm 8 über den Schöpfer, über Gott. Staunen lenkt uns den Blick auf Gott, auf den Schöpfer, weil wir das Große sehen. Oder wenn Menschen Wunder erleben, dann ist es ganz ähnlich. Wir sagen das ja sogar, gell? Die Menschen wundern sich. Sie staunen drüber, was sie da erleben. Sie wundern sich. Und hoffentlich tun sie das auch, denn wer staunen kann über ein Wunder, der erkennt auch das Wunder. Wer nicht mehr staunen kann, der steht ein bisschen in der Gefahr, dass er auch ein Wunder gar nicht als solches erkennt. Wer aber staunt, der kann sich tatsächlich verwundert die Augen reiben, erkennt dann aber auch das Wunderbare, das Wundervolle und er erkennt durch das Wunder im besten Fall auch Gott. Sein Blick wird von ihm selber weggerichtet auf Gott. Das ist was Staunen mit sich bringt. Und es war schon so im Alten Testament, dass Menschen gestaunt haben, da wo sich Gott gezeigt hat. Sie haben über die Größe gestaunt von Dingen, die Gott geschaffen hat und haben darin Gott entdeckt. Gar nicht mal nur die vom Volk Israel waren, sondern auch die Menschen von anderen Kulturen haben das, was für sie groß und unfassbar war, haben sie gesagt, das ist ein Hinweis auf Gott, dass es einen Gott gibt. Und so war es bei Jesus auch. Die Menschen, die Jesus begegnet sind, die Menschen, die ein Wunder erlebt haben, die haben Gott in ihm entdeckt, weil sie das Große, das Wunderbare gesehen haben. Und so ist es bei den Hirten schon in der Krippe, weil die sehen nämlich in diesem Kind in der Krippe, dass das mehr ist als nur ein Baby. Die staunen darüber, dass hier Gott sich ganz klein macht. Sie richten staunend ihren Blick auf Gott, der als Baby vor ihnen liegt. Im Staunen erkennen sie Gott, den Großen, neben dem sie ganz klein sein dürfen. Und es ist aber gar nicht schlimm, klein zu sein, sondern es ist sogar gut. Staunen richtet den Blick auf Gott. Man nennt es in der Fachsprache auch Kontemplation. Das ist so ein Wort, das das beschreibt. Das heißt, dass man sich innerlich sammelt und die ganze Betrachtung auf Gott ausrichtet. Das haben die Mönche im Mittelalter richtig eingeübt. Die haben da richtige Übungen dafür entwickelt und haben das professionalisiert. Ein kleiner Unterschied zum Staunen gibt's allerdings schon, denn bei der Kontemplation war das Ziel, dass man tatsächlich Gott mehr und mehr auch erfasst, ihn begreift. Das muss beim Staunen gar nicht unbedingt sein. Staunen schaut auf Gott und muss ihn aber nicht begreifen, sondern darf es einfach nur so annehmen, so genießen, so wie es ist, auch mit allen Fragezeichen, die da bleiben. Manchmal kommt aus dem Staunen der Wunsch, dass man mehr erkennt oder mehr rauskriegt, dass man vielleicht auch mehr entdeckt, dass man forscht. Eigentlich kann Forschen nur aus dem Staunen kommen. Ein Fragen, ein Suchen kommt meistens aus dem, dass man über etwas erstaunt ist. Im Grunde müssen Forscher eigentlich immer auch Staunende bleiben. Weil Forscher über was staunen und das versetzt sie dann in das Interesse, dass sie danach forschen. Ein Wissenschaftler, der das mal ganz gut auf den Punkt gebracht hat, finde ich, ist Albert Einstein. Der hat ein Buch geschrieben, Die Welt, wie ich sie sehe. Und da hat er einen folgenden Satz geschrieben: Wer nicht mehr staunen kann, wer nicht mehr die tiefste Verwunderung empfinden kann, der ist so gut wie tot, der ist eine ausgeblasene Kerze. Für Wissenschaftler gilt es, glaube ich, und für Glaubende ganz besonders. Als Gläubige müssen wir immer auch Staunende sein, Staunende bleiben. Natürlich dürfen wir Gott erkunden, natürlich dürfen wir auch Fragen stellen, das aus unserem Staunen herauskommt, die Fragen, die sich stellen, und wir dürfen ihn auch versuchen zu erfassen oder zu erkennen, aber gleichzeitig trotzdem Staunende bleiben, weil wer über Gott nicht mehr staunt, der meint entweder, dass er selber größer ist als Gott, oder er blickt einfach weg von ihm, weil er sich nicht für ihn interessiert. Staunen ist wertvoll, weil es uns den Blick auf Gott richtet. Deshalb ist es eine, finde ich, ganz wertvolle Grundhaltung des Glaubens. Ein Menschenzug, der in uns hineingelegt ist, den der Schöpfer in uns hineingelegt hat, den wir eigentlich nicht verlieren dürfen. Staunen. Und wenn wir jetzt heute mit den Hirten an der Krippe stehen und wenn wir jetzt heute die Geschichte hören von Jesu Geburt und wenn wir darüber nachdenken, dass hier Gott Mensch wird, wenn wir auf das Baby sehen, dann können wir uns mal ganz konkret fragen, worüber staunen wir eigentlich? Beim Blick auf Jesus. Wenn du auf Jesus siehst, worüber staunst du denn eigentlich? Vielleicht fällt dir was ein, wo du sagst, ja, das erstaunt mich an Jesus Christus. Als ich zum Beispiel, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, ja, ich finde es faszinierend an Jesus, dass er Menschen verändern kann und auch wir Menschen verändern kann. Dass er Menschen geheilt hat. Und damit meine ich gar nicht mal nur die Heilungswunder, wo das körperlich sichtbar war, sondern auch die, dass er Menschen, die innerlich zerbrochen und zerrissen waren, die verletzt waren, geheilt hat. Dass er Menschen wieder zusammengebracht hat. Dass er eine Beziehung wieder heil gemacht hat. Auch die Beziehung zu Gott wieder heil gemacht hat. Dass Versöhnung möglich war. Das versetzt mich in Staunen. Weil das ist eigentlich bei Menschen an sich erstmal nicht das Automatische. Jesus macht es möglich. Er hat es damals möglich gemacht, in der Zeit, wo das wirklich schwer vorstellbar war. Oder ich staune auch manchmal bei Jesus drüber, wie wertvoll seine Worte auch noch für uns heute sind. Wie sie uns treffen, wie sie uns ins Leben sprechen. Das, was uns durch die Bibel überliefert ist, was Jesus gesagt hat, ist für uns immer noch aktuell. Es spricht uns an, und zwar völlig egal, aus welchem kulturellen Hintergrund wir kommen oder aus welchem Milieu wir sind. Gottes Wort kann jeden erreichen, der das Wort nicht auch aufklappt und nicht zuklappt und nicht in die Ecke stellt. Jesu Wort ist für uns da. Es war nicht nur damals faszinierend, es war nicht nur damals spannend, er gibt uns auch heute noch Grund zum Staunen. Dass Gott so ist, wie wir es in diesem Baby in der Krippe sehen, das lässt mich jedes Jahr neu staunen. Jedes Jahr an Weihnachten kann man dann neu erstaunt sein drüber. Wir dürfen uns das immer wieder zusagen lassen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er selbst Mensch geworden ist. So sehr liebt Gott mich, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat. Das ist das, was die Hirten auch bei dem Besuch in der Krippe sicherlich mit begreifen. Das haben ihnen die Engel nämlich zugesungen. Die Geburt von diesem Kind ist für euch geschehen, sagen die Engel. Euch ist heute der Heiland geboren. Und das dürfen wir heute ganz genauso hören. Für euch ist Weihnachten passiert. Für dich, wie du jetzt da sitzt, ist dieses Kind in der Krippe in die Welt gekommen. Und spätestens, wenn man das bedenkt, kann man eigentlich nur staunen, dass Gott es für mich macht. Das kann nur faszinierend sein und mich in Staunen versetzen. Und dass er dann auch noch mir, dass er sich für mich interessiert und mir so weit entgegenkommt, bis hin in mein, ins Leben hinein, ins menschliche Leben hinein, das ist eigentlich ein Wunder an Weihnachten, über das man nur staunen kann. Und so stehen die Hirten vor dem menschgewordenen Gott staunend, weil sie gar nichts anderes können. Und es lässt sie staunend anbeten. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Aus dem Staunen wird Anbetung, wenn zum Staunen das Lob dazukommt. Wenn man Gott sagen kann, wenn man Gott loben kann für das, was einen in Staunen versetzt hat, wenn man ihn mit hineinnimmt in das Staunen, weil er uns die faszinierenden Dinge geschenkt hat und weil er selber faszinierend ist, dann wird aus Staunen Anbetung. Und ich finde das was eine ganz tolle Art von Anbetung. Die staunende Anbetung ist für mich eine ganz wertvolle, weil sie ist keine selber gemachte Anbetung. Also wenn wir selber die sind, die Gott anbeten wollen und die uns überlegen, wie machen wir das am besten, was brauche ich dafür, die Anbetung quasi irgendwie auch mitproduzieren oder herstellen wollen, dann ist das immer eine Art von Anbetung, die ein bisschen künstlich bleibt oder konstruiert bleibt. Aber wenn man staunend anbetet, dann ist das eine Anbetung, da muss ich gar nichts dafür tun. Das kommt aus dem, was mir geschenkt wird, aus dem Staunen heraus. Und deshalb will ich dir heute Morgen auch mitgeben, wenn du Gott anbeten möchtest, dann frag nicht, was du dazu tun musst oder wie du dich in die richtige Stimmung bringst, sondern dann such dir was, worüber du an Gott staunen kannst. Da gibt's so viele Dinge, worüber man an Gott staunen kann. Und wenn du was findest, wo du sagst, jawohl, genau darüber staune ich an dir, Gott, dann bist du schon automatisch in der Anbetung drin. Sag Gott, worüber du an ihm staunst und du betest ihn an, weil das zusammenhängt, staunen und anbeten, wenn wir Gott mit drin sehen. Und dann braucht es manchmal gar nicht viel, um anzubeten. Wenn die Hirten da stehen an diesem Kripplein und hineinschauen und gar nicht wissen, was sie machen sollen und mit offenem Mund staunend anbeten stehen bleiben, dann ist es Anbetung, wenn sie einfach nur sagen, wow. Wenn wir einfach nur beeindruckt sind und sagen, wow Gott, faszinierend, was, wer du bist. Brauche ich keine blumigen Worte machen, da brauche ich keine Musik dazu. Ich kann einfach nur meinen Staunen ausdrücken und das ist schon Anbetung. Paul Gerhardt sagt so, weil ich nun nichts anders kann, bleib ich anbetend stehen. Ja, wir müssen auch nichts anders tun. Wir dürfen einfach anbetend vor Jesus stehen bleiben. Das ist was Schönes und was Wertvolles an staunender Anbetung, dass sie einfach passieren darf. Wir wissen nicht, wie lange die Hirten im Stall waren, wie lange der Ausflug da gedauert hat, wie lange sie da anbetend gestanden sind. Aber wir wissen, dass sie nicht völlig stumm da gestanden sind. In der Weihnachtsgeschichte wird nämlich erzählt, dass sie das Kind in der Krippe gefunden haben. Und dann wird erzählt, was sie dort erlebt haben, worüber sie immer noch staunen. Nämlich der Engelschor, der sie zunächst erschreckt hat, der hat sie zu Suchenden gemacht und hat sie zu Suchenden werden lassen und zu Findenden werden lassen. Und dann lesen wir da in der Weihnachtsgeschichte, die Hirten liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und jetzt kommt's. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über das Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Manchmal stolpert man vielleicht ein bisschen über diesen Satz oder man vergisst ihn manchmal fast auch, wenn man die Weihnachtsgeschichte ganz liest. Alle Leute, die hören, was die Hirten erzählen, waren voller Staunen. Schon interessant, da gibt's offensichtlich Leute, Maria und Josef, vielleicht waren da auch noch mehr, die das gehört haben. Die Hirten erzählen ihnen, was sie erlebt haben. Sie erzählen ihnen, was ihnen auf dem Feld passiert ist. Sie erzählen ihnen von den Engeln, die ihnen begegnet sind. Das, was sie selber in Schrecken und in Staunen versetzt hat, das erzählen sie weiter, weil das haben die anderen ja nicht gesehen. Aber auch andere Leute staunen dann darüber. Wir können das, was wir erleben, weitergeben und dann kommen wir gemeinsam ins Staunen. Ist eigentlich was Tolles in dieser Weihnachtsgeschichte, finde ich, dass auch die Leute staunen dürfen, die das selber gar nicht erlebt haben, die selber bei den Hirten gar nicht mit auf dem Feld dabei waren, sondern die es nur berichtet kriegen und trotzdem in Staunen versetzt werden. Denn im Grunde sind wir genau ganz ähnlich. Wir kriegen auch berichtet, was an Weihnachten passiert ist. Wir haben zwar gestern die Engel vorgespielt bekommen, aber wir haben natürlich nicht den Original Engelschor gehört, wie er damals auf dem Feld bei Bethlehem gesungen hat. Und trotzdem dürfen wir darüber staunen, weil wir davon berichtet kriegen. Wir dürfen miteinander ins Staunen kommen. Da, wo wir gemeinsam staunen, da werden wir auch gemeinsam anbeten. Und das finde ich was Schönes, dass Staunen nicht was ist, was man nur alleine kann. Selbst wenn nur ich was alleine erlebe, was andere gar nicht erleben, wenn ich es ihnen weiter erzähle, können auch andere darüber staunen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr was erlebt, was euch in Staunen versetzt, wenn ihr was Beeindruckendes seht, vielleicht gerade irgendwie eine tolle Landschaft, wo ihr einfach nur da sitzt und die euch einfach nur ganz tief in euch hineinwirkt. Heutzutage hat man ganz oft den Impuls, dass man dann ein Bild macht und dass man das irgendwo postet, dass andere auch noch mitkriegen, wie erstaunt man gerade ist. Ja, das ist ja so ein bisschen der Gedanke hinter den ganzen Social Media und Plattformen. Die sind voll von Eindrücken, wo Menschen irgendwie über was staunen oder fasziniert sind oder einem was mitteilen wollen, was sie jetzt gerade irgendwie in Staunen versetzt. Und manchmal ist tatsächlich so, dass wenn ich was sehe, indirekt, was andere in Staunen versetzt hat, dass ich dann auch drüber staunen kann. Dass mich das auch in Staunen bringt. Dass wir gemeinsam staunen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es mit dem Anbeten genauso ist. dass wir auch gemeinsam in die Anbetung gehen. Dass nicht nur jeder für sich Gott anbetet und Gott lobt, sondern dass wir gemeinsam Gott loben. So ist es bei den Hirten in der Weihnachtsgeschichte auch. Die Weihnachtsgeschichte endet bei Lukas mit dem Heimweg von den Hirten. Die waren jetzt in diesem Stall, die sind dem Kind in der Krippe begegnet, die haben gestaunt über das Kind und dann gehen sie heim und sie nehmen die Anbetung mit auf ihr Feld, zurück mit in die dunkle Nacht, mit in ihren Hirtenalltag. Sie laufen heim und dann steht da nämlich in Lukas 2,20 am Ende der Weihnachtsgeschichte und die Hirten kehrten wieder um und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Die Anbetung hört nicht auf. Die Anbetung verändert ihren Alltag. Die Anbetung nehmen sie mit. Und das ist was Schönes, was uns aus dieser Weihnachtsgeschichte und auch aus diesem Weihnachtsfest 2020, was wir da mitnehmen dürfen. Das ist was, was ich euch wünsche. Ich wünsche, dass ihr in diesen Weihnachtstagen ins Staunen geratet über das, was Gott uns schenkt. Dass ihr beim Blick auf das Kind in der Krippe staunt, fasziniert seid und dass ihr in Anbetung kommt und dass ihr diese Anbetung mitnimmt, dass wir sie alle gemeinsam mitnehmen in unserem Alltag, dass wir staunen und loben, dass es von Weihnachten ausgeht, aber weit über Weihnachten hinaus reicht. Das wünsche ich uns allen, dass aus Staunen anbeten wird. Amen.